8. März. Frauenkampftag.
Ist das noch notwendig? Wir sind doch schon gleichberechtigt.
Lohnarbeit, Hausarbeit, Care-Arbeit, Gender Pay Gap, Armutsrisiko, sexualisierte Gewalt, Femizide, Queerfeindlichkeit, Rassismus, Populismus, Rechtsextremismus, Slut-Shaming, Schwangerschaftsabbruch, zu dick, zu dünn, zu schön, zu hässlich, zu schlau, zu dumm, zu laut, zu leise, unsichtbar in Kunst, Musik, Literatur, Geschichte, Wissenschaft. Somebody pass me the mic, yeah, got the whole party on hype, yeah. FeministInnen auf die Straße und an die Mikrofone. Somebody pass me the mic, yeah. Am 8. März senden die Freien Radios ein Sonderprogramm zum Internationalen Frauenkampftag. Denn es gibt noch viel zu tun.
Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
What would you have us do with the criminals then? I ask. Give them medals. For daring to be antisocial in the face of an antisocial order. They put humans in a cage and call it justice. Also was sollen wir denn dann mit den Kriminellen machen? Fragte ich. Wir sollten ihnen Medaillen verleihen. Dafür, dass sie es sich trauen, unsozial zu sein. Gegenüber einer unsozialen Ordnung. Sie sperren Menschen in Käfige und nennen das Gerechtigkeit. Margaret Killijoy. Das soll als Einstieg dienen in unsere Sendung zur feministischen Knastkritik. Anlässlich des Frauenkampftages zum 8. März wollen wir euch in der nächsten Stunde einen kurzen Überblick geben, was Frauenknast eigentlich ist, was so der Ursprung von Frauenknäste sind und wer heute in Frauengefängnissen eingesperrt ist und warum. Außerdem wollen wir auch nochmal auf Familienrollen eingehen und die Frage, was Mensch eigentlich tun kann, um Leute im Knast zu unterstützen. Dann viel Spaß.
From the window I see the mountains, they roll like tidal waves across the horizon. The rain cascades down like lava, it consumes everything on its journey to the bottom. From the window I hear the aching groaning wind, it forces its way through the cracks onto my skin. I long to climb out, to be swept up in its wrath, but I can't break through the bars that keep me in. There's nothing I want more than to sleep under the night sky, hear the animals as they go about their lives, feel the fire warm my body, feel the mud under my toes. But tonight this cell keeps me in close. The trees form a secret green embrace, their arms beckoning to swallow me whole. I want to climb over these rooftops and over these fences and escape to the places none of these gods would go. Cause there's nothing I want more than to sleep
under the night sky. Hear the animals as they go about their lives. Feel the fire warm my body, feel the mud under my toes. But tonight this cell keeps me enclosed. Sitting here, I prepare myself for the future. When instead of 1 month, I could be here for years. Would I lose hope? Would I take my life? Or would we find a way to break ourselves out of here? Cause there's nothing I want more than to sleep under the night sky. The animals as they go about their lives. Feel the fire warm my body, feel the mud under. But tonight this hell keeps me enclosed. For if we don't have our freedom, if we are captured by their iron hands, then the vision for fire, it burns so much more bright. There's no justice in this system. A bigger cage is still a prison. Well, I hope that somewhere someone breaks free tonight.
Bevor wir uns jetzt anschauen, wie die Geschichte der Frauenknäste war, kommt erstmal ein kleiner Part dazu, was Knast eigentlich ist. Was ist Knast? Es ist eine Form von Strafe. Strafe ist Sanktionierung unerwünschten Verhaltens. Das ist unterschiedlich für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen. Laut der Rechtslehre soll durch Strafe verhindert werden, dass weitere Straftaten geschehen. Durch Abschreckung, durch Wegsperren von potenziellen Täterinnen, durch Verarbeitung von Rachegelüsten und durch Resozialisierung. Was dabei jedoch Straftaten sind, das wird vom derzeitig herrschenden System festgelegt und das ändert sich natürlich auch im Laufe der Geschichte. So war zum Beispiel Homosexualität bis 1969 in der BRD eine Straftat, wurde dann aber abgeschafft. Knast ist die höchste Form der Strafe in Deutschland. In anderen Ländern greift das herrschende System noch viel weiter in die Unversehrtheit von Menschen ein und es gibt sogar Todesstrafe als die höchste Form der Strafe. Jedoch in Deutschland kann die höchste Form der Strafe eben nur das Weggesperrtsein sein. Insgesamt gibt es 186 eigene Justizvollzugsanstalten, wie es im deutschen Sprachjargon heißt. Wir nennen es lieber Knast. In 45 davon sind Frauen eingekerkert und 8 eigenständige Frauen-JVAs bestehen in Deutschland. In unserer Gesellschaft werden Menschen aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität, ihres Aussehens, ihrer sexuellen Präferenzen, ihrer kulturellen Zugehörigkeit und vieler verschiedener anderer, manchmal auch mehrerer Zuschreibungen diskriminiert. Wenn mehrere solcher Diskriminierungserfahrungen übereinandertreffen, dann nennt man das Intersektionalität. Die Zusammensetzung der Menschen im Knast spiegelt auch die Diskriminierung der Menschen außerhalb des Knastes, also die Menschen, die sich in der Gesellschaft bewegen, wider. So sind zum Beispiel besonders viele arme Leute im Knast, vom Rassismus betroffene Leute sind auch im Knast. Trans-Personen sind auch im Knast. Sprich, im Knast findet sich eben genau der Schnitt der Bevölkerung wieder, welcher auch außerhalb des Knastes von Diskriminierungserfahrungen besonders betroffen ist. Gefängnis ist Teil unserer Gesellschaft, aber es hat auch eine Sonderstellung, denn Menschen sind dort in besonderem Maße ausgeliefert und auch sehr isoliert von der Außenwelt. Knast ist ein gewaltvoller Ort, der wiederum Gewalt und Diskriminierung reproduziert und er unterliegt auch einer geschlechterbinären Logik, das heißt die Einteilung in einen Männerknast und in einen Frauenknast und in nichts, was sonst dazwischen oder anderweitig existiert. Diese Einteilung teilen wir nicht. Und die Institution Frauenknast reproduziert natürlich auch die insgesamt strukturell patriarchale Logik Und Menschen, die in diese Logik nicht hineinpassen, haben es umso schwerer mit der Institution Knast. Das sind zum Beispiel Transmenschen, die dann eben nicht eingeordnet werden können in diese geschlechterbinäre Logik von Mann und Frau, welche dann eben nochmal besonders unter dem Knastsystem zu leiden haben. Aber das ist ein eigenes Thema, auf das wir heute nicht näher eingehen möchten.
Die Praktiken in Frauenknästen und in Männerknästen werden ganz spezifisch nach Geschlecht geplant. Und wenn wir uns das anschauen, können wir eben auch das falsche Konzept vermeiden, dass Frauenknäste etwas Nebensächliches sind und Männerknäste die Norm konstituieren. Das Private ist politisch. Und dies impliziert, dass wir verstehen, dass unsere Körper, unsere Beziehungen, unsere Zuneigungen, unsere Art und Weise, Sex zu haben, unsere Konstruktion von Geschlecht, unsere Sprache durchdrängt sind von Macht und Unterdrückung. Deswegen ist es wichtig, dies zu hinterfragen und zu zerstören. Das ist ein Zitat aus der feministisch-anarchistischen Zeitschrift Die Lyra aus Chile. Die Autorinnen haben sich im eben zitierten Artikel auch mit dem Ursprung der Frauenknäste in Spanien auseinandergesetzt. Und generell ein Blick in die Geschichte, in das heutige Deutschland, Frankreich und Spanien zeigt, dass eigentlich die Disziplinierung durch Knast auch mit der Unterdrückung von Frauen begonnen hat. Was ein Fakt ist, dem eigentlich selten Beachtung geschenkt wird, da Knäste erst scheinbar dann auftauchen, wenn Männerknäste in der Geschichte gebaut werden. So wie zum Beispiel bei Foucault in dem Buch Überwachen und Strafen. Ein kleiner Exkurs in die Geschichte zeigt, dass es im 13. und 14. Jahrhundert einen immer stärkeren Widerstand gegen die feudalen Machtverhältnisse gab. In dem Buch Caliban und die Hexe beschreibt Silvia Federici, dass in vielen dieser Unruhen Frauen auch in großen Zahlen vertreten waren, so zum Beispiel bei den Heretikerinnen. Als dann im 15. und 16. Jahrhundert quasi die Konterrevolution des Adels und der Bürgerschaft begann, was auch heutzutage als die Entstehung des Frühkapitalismus bezeichnet wird, wurden Frauen immer stärker kriminalisiert und stigmatisiert. Dies fiel auch zusammen mit dem Raub der Allmende, also den Landeinhegungen, Enteignungen von kommunalem Land und der Abtrennung der ArbeiterInnen von ihren Produktionsmitteln, also von ihrem Land und Boden. Gleichzeitig wurden Frauen aber auch aus Handwerksberufen verdrängt. Gerade im 16. Jahrhundert kam es dann auch zu einem viel stärkeren Rückgang des Bevölkerungswachstums, da eben die Bevölkerung, die sich nicht mehr so gut selbst versorgen konnte, von Armut und von Hungersnöten geprägt war. Und dies wiederum wurde mit einer sehr repressiven sogenannten Biopolitik gekontert, da im Zuge dessen eben auch die nötige Arbeitskraft, die für die Etablierung eines kapitalistischen Systems notwendig war, verloren ging. Und interessanterweise beschreibt Federici, dass da auch nochmal ganz explizit ein Angriff auf die weibliche Autonomie über ihre Reproduktion und ihre Körper begann. Also die Repression von nicht generativer Sexualität, die Verfolgung von Kindstöterinnen, die Illegalisierung von Abtreibung und interessanterweise auch die Verdrängung von Heilerinnen und Hebammen aus dem Berufsfeld, was sie jahrelang praktiziert haben und die Ersetzung mit dem männlichen Arzt. Wir können also sehen, dass es einerseits einen Angriff auf die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen gab in Form der Kriminalisierung von Abtreibung und Verhütung und auch einen Angriff auf die wirtschaftliche Selbstbestimmung, in dem Frauen aus sehr vielen Gewerken und Berufen verdrängt wurden, die ja früher traditionelle Frauenberufe waren, wie Zimmerin, Tischlerin und viele weiter, wo wir jetzt einfach ein sehr großes Defizit haben an Frauen. Interessanterweise werden Frauen im 16. Jahrhundert auch zum ersten Mal zu Rechtssubjekten und damit strafbar, wo vorher nur die Ehemänner strafbar waren. 1553 wird in London der Bridewell Palace eröffnet, welcher der Aufnahme von obdachlosen Kindern und sogenannten Disorderly Women, also unzüchtigen Frauen, gelten soll. 3 Jahre später, also 1556, wurde der Palast dann als Gefängnis sowie als Krankenhaus und Schule benutzt. Ich habe vorhin schon auf die feministisch-anarchistische Zeitschrift Delira verwiesen, welche die erste Haftanstalt für Frauen in Spanien ins 17. Jahrhundert datieren. Die Galeere war eine Anstalt für Prostituierte, bettelnde Frauen und Dienstangestellte, die ihrer Arbeit nicht nachkommen. Die Kategorien, unter denen Frauen inhaftiert waren, waren also Armut, dann von der Religion abgewandt sein, also sündig sein und sich nicht ohne Widerstand den aristokratischen Dienstherren unterwerfen. Als dieses Folterzentrum, also die Galeere, in Betrieb genommen wurde, veröffentlicht laut der Zeitschrift Delira das örtliche Gerichtswesen Folgendes: Auf dass keine Frau es wagen wird zu faulenzen, untätig oder ohne Ehemann zu sein. Denn diejenige, die es wagen wird, wird in die Galeere gesteckt und bestraft, wie sie es verdient. Um als abschreckendes Beispiel bestraft zu werden, damit sich die anderen Frauen hüten und sehen, wie es ihnen ergehen wird und sich somit einem Ehemann suchen, den sie dienen können. Ebenso wird beschlossen, dass jedes ortsfremde Mädchen, welches den Ort betritt, direkt in die Galeere gesteckt wird, um sich dort der Frau des Anstaltsleiters vorzustellen und diese zu fragen, wo sie ein Haus zum Dienen finden kann. Ohne eine Registrierung soll sie 3 Tage Strafe in der Galeere absitzen, aufgrund ihrer Liederlichkeit. Ich habe gerade schon den Begriff Folterzentrum benutzt. Tatsächlich gab es auch ein Loch, wo die unverbesserlichen Rebellinnen eingesteckt wurden, und zur Disziplinierung wurden Ketten, Knebel, Handschellen und Fußfesseln verwendet. Und wie wir aus diesem Zitat gerade schon gehört haben, ist der erzieherische Anspruch relativ klar. Also Frauen sollen dem Ehemann dienen, sollen arbeitsam und gottesfürchtig sein und eben auch ihre eigene Unterdrückung akzeptieren. Das ist natürlich ein sehr wirksames Mittel, um Widerstand zu brechen und damit die notwendige unbezahlte Arbeitskraft und Reproduktivkraft zu gewinnen. Tatsächlich haben aber in der Geschichte sehr, sehr viele Frauen trotzdem Widerstand geleistet. Und genau diese Kategorien von unzüchtig und arbeitsscheu und irgendwie verkommen haben auch eine ganz klare Kontinuität durch die Geschichte. Also die Sanktionierung von Frauen, die nicht einer bestimmten Norm entsprechen, immer auch mit Blick auf Sexualität und die Körper von Frauen. Das manifestiert sich zum Beispiel im staatlichen Verbot von Sexarbeit, in Abtreibungsverboten oder auch in der Verdrängung von Bettlerinnen aus den Städten.
Ja, Leute, ich bin Lena Störfaktor und Frauenkampftag bedeutet für mich, immer widerständig zu sein, für Gleichberechtigung zu kämpfen, das Patriarchat auszuhebeln und immer zu reflektieren. Am 7. und 8. März ist Frauenkampftag bei Coloradio.
Mehr Infos unter coloradio.org.
Haut da rein.
Hallo und zurück und herzlich willkommen. Ich mach nochmal. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Coloradio bei der Sendung über Frauenknast und Kritik an Frauenknast. Wir wollen jetzt ein bisschen über Frauen im Gefängnis sprechen. In Deutschland sind 2.969 Frauen im Dezember im Gefängnis gewesen. Im Vergleich dazu 47.593 Männer. Das bedeutet, dass also ungefähr 5,8% Frauen im Gefängnis saßen. Und davon 210 in Sachsen. Aber wer sind diese Frauen? Der Altersdurchschnitt von ihnen ist ungefähr ein Drittel von 30 bis 40 Jahren und ein anderes Drittel über 40 Jahre. Der Rest ist jünger. Und mindestens die Hälfte von ihnen sitzt nur Haftstrafen unter einem Jahr ab. Und der Großteil von ihnen war schon bereits einmal im Knast. Die Vergehen, für die sie dort sitzen, sind 66% Eigentumsdelikte, 12% Drogendelikte. Das macht zusammen ungefähr 80% für sogenannte Vergehen, bei denen keine Menschen zu Schaden gekommen sind, sondern hauptsächlich das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper ausgeübt wurde, in dem Drogen konsumiert werden und darüber hinaus eben Eigentum betroffen ist. Sprich, anderen Leuten passiert nichts. Und schwere Straftaten sind überwiegend auch Konflikttaten, für die Frauen auch im Knast sitzen. Das bedeutet, sie ereignen sich meist im familiären Nahraum. So sind 53% der inhaftierten Frauen und 27% der einsitzenden Männer als Kind körperlich oder sexuell missbraucht worden. Und verurteilte Frauen hatten auch häufig gewalttätige Väter und Partner, die nichts zur Versorgung der Familie beigetragen haben und ihre Frauen oder Töchter häufig auch sexuell missbraucht und oder gewalttätig behandelt haben. Und diese geschlechtsspezifischen Entwicklungs- und Sozialisationsbedingungen, die führen natürlich tendenziell auch dazu, dass Resignation stattfindet, dass eben diese Wut, die man verspürt, auch nach innen gerichtet wird und versucht wird zu verarbeiten, eben durch Alkohol- und Drogenmissbrauch. Weshalb dann eben auch solche Leute natürlich, weil sie gegen momentan bestehende Gesetze verstoßen, häufiger auch von Prozessen und von Kriminalisierungen betroffen sind und darüber hinaus eben auch körperliche Erkrankungen bekommen, wie zum Beispiel psychologische Erkrankungen wie Depressivität, Versagensgefühle, Suizidneigung. Und das bedeutet eben, dass alles davon ein Angriff auf den weiblichen Körper ist und diese Verarbeitung von diesen Problemen, die Frauen erfahren, führt eben zu problematischen Situationen und die Verarbeitung dieser Situation ist häufig sehr destruktiv und gegen sich selbst gerichtet. Wie ist es im Knast? Es gibt sehr wenige Frauengefängnisse in Deutschland, 8 Stück. Und darüber hinaus gibt es noch einige Gefängnisse, die reine Männergefängnisse sind, die aber einen Frauentrakt für die Unterbringung haben. Dadurch, dass es so wenig Frauenknäste gibt, bedeutet das auch für die Leute, für die Angehörigen und Freundinnen der Person, die im Knast sitzt, dass es eben sehr lange Besuchswege gibt. Und das ist natürlich gekoppelt mit häufiger Armut der Angehörigen. Das bedeutet, dass Besuche sehr schwerwiegend und schwer und kostenaufwendig sind. Sprich, die Fahrtkosten allein zu diesen wenigen Frauenknästen, die können sich einige schon nicht leisten. Und das macht es eben noch viel, viel schwieriger für die Inhaftierten, in Kontakt zu bleiben mit ihren befreundeten Menschen. Darüber hinaus ist die medizinische Versorgung im Knast allgemein schlecht. Aber besonders nochmal im Frauenknast sind die frauenspezifischen Gesundheitsanforderungen eben ziemlich problematisch. Da sei einmal Schwangerschaft genannt oder Menstruation. Und so gab es zum Beispiel 2018 die Geburt eines Kindes in einem Knast in Berlin und bei dieser Geburt verstarb das Kind. Das weist sicherlich gut darauf hin, wie die medizinischen Zustände für Frauen sind, welche zum Beispiel schwanger im Knast sind. Aber auch darüber hinaus ist es einfach sehr, sehr kompliziert, als Frau im Knast zu sein und die Gesundheit zu erhalten. Die Gesundheit ist auch eine Frage, die stark mit Klasse verbunden ist. Und demzufolge bestehen häufig auch armutsbedingte Gesundheitsprobleme. Sprich, ich kann mir häufig gewisse Behandlungen nicht leisten. Und das ist so, dass eigentlich diese Gesundheitsprobleme im Gefängnis einfach nur nach Gipfeln. Das bedeutet, die Leute, die kommen häufig kaputter aus dem Knast wieder raus, als dass sie reingegangen sind. Um sich die medizinischen Bedingungen und Verhältnisse im Knast ein bisschen besser vorstellen zu können, gibt es hier einen Brief von Sunny, die in der JVA Chemnitz momentan sitzt.
Seit einiger Zeit habe ich extrem Schulterbeschwerden, ausgelöst in erster Linie durch eine falsch eingestellte Brillenstärke. Durch das geringe Blickfeld, das man zur Verfügung hat, haben sich meine Werte in den vergangenen 29 Monaten arg verschlechtert, dass nun eine vierte neue Brille vonnöten ist. Der Arzt hat dies auch Ende Oktober 2019 angeordnet. Bereits Anfang November war das Geld dafür gesperrt. Der notwendige Optikertermin ist nun Anfang Januar 2020. Alles nur, weil die medizinischen Schwestern, welche im Übrigen bei der Arztsprechstunde zugegen waren, dachten, ich möchte sie wegen wortwörtlich des schicken Aussehens. Anfang Dezember war ich dann in der JVA Goldlauter, habe da meine Beschwerden vorgetragen. Ohne Antragsbürokratie durfte ich sofort zum medizinischen Dienst. War da schon völlig sprachlos. Ich darf zum medizinischen Dienst ohne Antrag. Wo ist da der Haken? Nirgends. Der medizinische Dienst war mega nett und zuvorkommend, eine total neue Erfahrung. Ein Arzt war leider nicht da. Man bot mir Tabletten, Wärmesalbe oder Wärmepflaster an. Tabletten und Salbe lehnte ich aus gesundheitlichen Gründen ab. Gar kein Problem, dann eben Wärmepflaster und kein angemeckertes, dann Pech gehabt, dann haben Sie keine Schmerzen. Standardgespräche in der JVA Chemnitz. Nein, im Gegenteil, wenn noch was ist, soll ich einfach nochmal vorbeikommen. Wahnsinn, im Knast arbeiten doch noch Menschen. Selbst die Bediensteten haben am nächsten Morgen nochmal gefragt, ob alles in Ordnung ist oder ob ich nochmal zum medizinischen Dienst möchte. Bin dann nochmal hin und habe noch ein paar Wärmepflaster bekommen. In Chemnitz wurde dies aus Kostengründen eingestampft, wie so vieles, was uns helfen würde, weil wir in den Augen eben nur Menschen dritter Klasse sind. Tagtäglich bekommen wir das zu spüren. Und ganz besonders fällt dies eben bei der medizinischen Versorgung auf. Man muss sich sogar beschimpfen lassen. So ist es einer Mitgefangenen in dieser Woche gegangen. Sie war erkältet und ist dann noch dennoch aus Pflichtbewusstsein auf Arbeit gegangen. Um Medikamente zu erhalten, ist sie dann zum Arzt. Dieser beschimpfte sie dann auf Ukrainisch als Schlampe, nur dumm, dass sie es verstand. Er verweigerte ihr dann die Medikamente, absolute Tagesnorm hier in der JVA. Man muss sich hier beinahe tagtäglich beschimpfen lassen, sei es von den Bediensteten oder dem medizinischen Dienst. Menschenrechte werden mit Füßen getreten. Unser Standardspruch hierzu ist, dass wir unsere Menschenrechte an der Pforte abgeben und zur Entlassung wieder in Empfang nehmen. Einige denken jetzt wohl, das sei übertrieben. Ganz ehrlich, ich wünschte, es wäre dem so. Aber nein, es ist Tatsache und Realität.
Aber nicht nur die medizinischen Bedingungen sind im Knast sehr schlecht, sondern auch die Arbeitsbedingungen. So herrscht in 13 der 16 deutschen Bundesländer Arbeitspflicht, sowohl im geschlossenen als auch im offenen Vollzug. Arbeitsverweigerung in Knästen bedeutet, dass einer Person Einschluss droht. Das heißt dann, dass die Person 23 Stunden in einer 9 Quadratmeter Zelle verbringen muss. Knastarbeit ist natürlich auch eine willkommene Einnahmequelle geworden. Die Leute, die im Knast arbeiten, verdienen 1 bis 3 Euro pro Stunde, arbeiten 8 Stunden täglich und erhalten keinen Rentenanspruch. Und viele Firmen, unter anderem zum Beispiel Volkswagen, Siemens, Mercedes-Benz, BMW, aber auch viele Versicherungen und Banken lassen in Gefängnissen sehr billig arbeiten. So müssen zum Beispiel für Banken und Sparkassen Gefangene am Tag zehntausende Broschüren falten. Und dann rühmen sich manche Firmen noch mit dem Label Made in Germany. Das bedeutet, dass Knast sich sehr, sehr gut in die kapitalistische Verwertungslogik von Arbeit einfügt. Sprich, im Knast kann sehr billig produziert werden, was natürlich auch sehr im Interesse von Unternehmen ist, die wenig Ausgaben haben, aber trotzdem dafür sehr viel Arbeit durch die Knastinsassen bekommen. Und das geht natürlich zu Last der Knastinsassen, welche miserable Löhne gezahlt bekommen, welche keine Rentenversorgung angerechnet bekommen und natürlich auch sehr monotone und schwere körperliche Arbeit im Knast leisten können, was den Knastalltag noch einmal repressiver macht.
Someday get beaten and not as locked up, for fighting for a world that's less fucked up. And if you think different and if you misbehave, they will lock up. They will put you in a cage.
So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down.
Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Violence to all that object, getting tied with your hands to your bed. And this is what they call justice. This is what they call fair.
So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down.
Let's tear apart the walls that keep us from each other.
Tear apart the walls that keep us from each other.
And I wish I knew you were safe, but you just never know. In the hands of the state.
So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down.
Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let us tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other.
Willkommen zurück im Studio. Wir haben gerade über Arbeitsbedingungen von Inhaftierten in Deutschland gesprochen. Und was da vielleicht auch nochmal interessant ist, ist der Punkt, dass die Inhaftierten auch tatsächlich sehr arm sind. Also selbst wenn sie Angehörige haben, die ihnen gern Geld überweisen würden, ist das nicht so einfach möglich oder ist das einfach komplett nicht möglich. Und deswegen ja, sind die Inhaftierten auch auf die Knastarbeit angewiesen, um sich dann im vollkommen überteuerten Knastjob so kleine Luxusgüter wie beispielsweise Schokolade kaufen zu können und eben auch, um überhaupt kommunizieren zu können. Also Kommunikation im Knast ist extrem kompliziert und teuer und über Telefonkarten von Telio möglich, die dann auch von den Einnahmen gekauft werden können. Jetzt wollen wir uns nochmal einem speziellen Thema widmen, was insbesondere im Kontext Frauenknast immer wieder auftaucht. Und das ist das Thema der Familienrollen.
Ein Großteil der Frauen im Knast sind Mütter. Gleichzeitig sind nur 2% der Plätze Mutter-Kind-Plätze. In der JVA in Chemnitz gibt es 256 Plätze im geschlossenen Vollzug und insgesamt 5 Mutter-Kind-Plätze im offenen Vollzug. Die Kinder können dort nur bis 3 Jahre bleiben und müssen danach in Pflegefamilien oder zu Verwandten, werden auf jeden Fall von ihren Müttern getrennt. Die Anforderungen für einen solchen Platz sind viele an der Zahl. Wir haben jetzt hier mal 3 Beispiele. Das Jugendamt muss zustimmen. Es darf keinerlei Drogen-, Alkohol- oder Medikamentenproblematik vorliegen. Und die Mütter müssen für eine Unterbringung im offenen Vollzug geeignet sein. Das heißt, es darf keine Fluchtgefahr bestehen. Sie müssen gute Führung aufweisen. Sie müssen mit der Obrigkeit kooperieren. Es gibt eine große Konkurrenz um die wenigen Plätze natürlich. Das heißt, es ist sozusagen ein Privileg und gleichzeitig natürlich auch ein großes Druckmittel. Erziehung wird überwacht. Das heißt, eine freie Beziehungsgestaltung ist überhaupt nicht möglich. Und generell ist die Sorge im Knast hoch bei Müttern beziehungsweise bei Frauen, die schwanger sind. Es gibt viele alleinerziehende Mütter und sie sind immer wieder konfrontiert mit dem Bild der asozialen Frau, der Rabenmutter, der untreuen oder sexuell freizügigen Frau, was nicht in das traditionelle Bild von mütterlich passt. Das heißt, Frauen sind speziellen Stigmata ausgesetzt. Vor allem auch dann, wenn sich verschiedene Diskriminierungsformen überlagern, wie weiblich, schwarz und arm. Aufgrund dieser Stigmata und auch dem sozialen Druck, der entsteht, gibt es sehr hohe Selbstmordraten in Frauengefängnissen. Und auch die Kinder sind von den Folgen betroffen, wie zum Beispiel, dass sie sehr einsam sind, ihr soziales Umfeld verlieren, unter Gesundheitsproblemen leiden, von Armut betroffen sind und natürlich auch stigmatisiert werden. Die NGOs und die kirchlichen Träger verfolgen eher einen reformistischen Ansatz, der besagt, dass das Einsperren von Frauen Kindern schadet. Natürlich schadet das Wegsperren von Eltern generell den Kindern, egal ob Mutter oder Vater. Da viele Menschen in Männerknästen sind, zerstört also der Knast viele Familien, egal ob Mütter oder Väter inhaftiert wurden. Und die Auseinandersetzung mit dem, was das mit den Kindern macht, die fehlt leider oft. Die Gesellschaft, in der wir leben, akzeptieren Menschen mit Gefängnishintergrund nicht. Das heißt, inhaftierte Frauen werden häufig mit Ignoranz und Ablehnung gestraft. Das existiert sowohl in den Familien als auch an den Arbeitsplätzen, falls diese überhaupt noch vorhanden sind. Auch bei Freunden oder dem allgemeinen Umfeld sind sie damit konfrontiert. Viele dieser Frauen wurden schon vorher, also vor der Zeit im Gefängnis, diskriminiert und verletzt und haben sozusagen ganze Lebensläufe, die dementsprechend von Diskriminierung gezeichnet sind. Häufig kehren sie auch zu übergriffigen Partnern nach der Zeit im Gefängnis zurück. Das führt dazu, dass also die Zeit im Knast mit der Isolation und den geistigen Traumata die Rückkehr in die Gesellschaft schwer macht und ein normales Leben also sehr schwierig wird, beziehungsweise unmöglich.
Circle A.
Circle A.
Circle A.
Circle A, dein anarchistisches Magazin aus Dresden für Solidarität im Alltag. Erscheint alle 3 Monate in allen alternativen Läden in der Stadt. Du willst mitmachen? Kein Problem. Hol dir das Magazin, da steht drin, wie es geht.
Kneste, Scheißdreck, Feminismus, Fightback. Anlässlich des Mottos für eine freie Gesellschaft ohne Kneste, Staat und Patriarchat zum 7. März, anlässlich des Internationalen Frauenkampftages, zum 4. Mal eine Demonstration zur JVA Chemnitz. Die Demo startete mit ca. 150 Teilnehmerinnen, kraftvoll und lautstark vom Campus der Uni über einen öden Industriepark bis hin zur JVA. Dort angekommen wurden verschiedene Grußworte verlesen.
Ihr Lieben da draußen und drin, erstmal fühlt euch ganz lieb gegrüßt von mir. An alle Mädels hinter den Mauern, gebt nicht und vor allem niemals auf. Ich weiß, es fällt oft nicht leicht in Anbetracht der Situation.
Lisa, eine Anarchistin, die derzeit in Barcelona inhaftiert ist, übersandte eine Audiodatei mit Grußworten an die Insassinnen in Chemnitz.
Zuvor war ich einige Jahre in unterschiedlichen Knästen in Deutschland und Spanien. Und natürlich weiß ich ganz genau, wie abscheulich und menschenverachtend letztendlich das scheiß Knastsystem ist. Auch wenn sie es ständig versuchen, als notwendig und für uns hilfreich hinzustellen. Auch wenn uns zeitweise ein bisschen mehr Freiheit zugestanden wird, ist es doch nichts anderes als ein Machtspiel, wo wir genauso wie im geschlossenen Vollzug den ganzen Tag getrimmt, gepusht und unterdrückt werden. Indem wir 100.000 Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten erfahren. Wo wir mit unserem Leben, unseren Gefühlen und unserer Beziehung zu geliebten Menschen herumgespielt und herumexperimentiert wird. Und abgesehen von diesem miserablen Bestrafungs- und Zwangserziehungsknastsystem, den typischen Spielchen oder Schikanen der Schließer, gibt es dann auch ja noch diese scheiß Nazis im Knast, genauso wie draußen ja auch, die in ihren kleinen, beschränkten Kopf nicht rein, dass alle Menschen gleich sind, alle würdevoll sind und wir uns gegenseitig zu respektieren haben. Unabhängig von unserer Herkunft, unserer Religion oder Glauben, unserer Hautfarbe, Geschlecht, Sexualität etc. Wir sind unterschiedlich und unsere Welt wird immer bunt, verrückt und wild bleiben. Daran werden weder der Staat noch die Knäste, noch die Gesetze oder die Nazis etwas verändern. Ich wünsche euch ganz viel Kraft, Solidarität und Entschlossenheit in eurem Kampf und Weg durch den Knast gegenüber dem Staat, der Justiz und den Nazis. Lasst euch nicht brechen, auf dass alle Mauern fallen und wir alle in Freiheit und Würde leben können.
Und es gab eine Fadenchoreografie von einem feministischen Künstlerinnenkollektiv zu Pink Just Like Fire. Die Choreografie könnt ihr demnächst auf dem YouTube-Channel des anarchistischen Netzwerkes wiederfinden. Nachdem die Demo vor dem Knast der JVA Chemnitz angekommen war, wurden Musikwünsche der Inhaftierten gespielt, verschiedene Grußworte verlesen und Redebeiträge zur medizinischen Situation in der JVA, zu Nazis im Knast, zur Situation von Transmenschen in Gefangenschaft und noch viele weitere verlesen. Die Redebeiträge findet ihr auch im Netz unter abcdd.org und auf der Seite der Gefangenengewerkschaft.
Nachdem wir uns heute angeschaut haben, was Knast allgemein so ist, wie Frauenknast historisch entstanden ist, wie die Lebensbedingungen und Realitäten im Knast sind und wie besonders die Situation von Frauen mit Kindern im Knast sind, wollen wir natürlich auch noch erwähnen, wie man mit Menschen im Knast solidarisch sein kann. Denn natürlich gibt es sehr viel Scheiß, was mit dem Thema Knast verbunden ist, aber nichtsdestotrotz sollten wir auch uns daran erinnern, dass wir auch handlungsmächtig sind und dass wir auch was dagegen unternehmen können. So gibt es eben sehr viele verschiedene Arten, Solidarität zu zeigen mit Menschen, die im Knast sitzen. Da gibt es einmal den Aktions- und Solidaritätstag für Transgefangene. Und so können Gefangene mit den Leuten draußen kommunizieren und man kann gemeinsam mit einer Stimme sprechen und die Solidarität auch unter den Gefangenen stärken. Und auch innerhalb des Knastes gibt es natürlich gegenseitige Hilfe und Unterstützung zwischen den Gefangenen. So gibt es zum Beispiel die GGBO, die eine Gewerkschaft ist für Leute, die eben im Knast sitzen und dort den schlimmen Arbeitsbedingungen ausgeliefert sind und sich zusammentun, um eben dagegen was zu unternehmen. So sind zum Beispiel auch Gefängnisaufstände und Gefängnisstreiks ein Mittel, wie Leute sich im Knast organisieren und solidarisieren können miteinander. Und natürlich gibt es auch außerhalb des Knastes Solidaritätskampagnen, wo Geld für Prozesskosten, für die Miete der Wohnung, die momentan nicht mehr bewohnt wird, und für weitere Sachen wie zum Beispiel Anreise von Angehörigen gesammelt werden kann. Und natürlich kann auch ich als einzelne Person aktiv werden, indem ich mich informiere, indem ich Leuten im Knast zum Beispiel Briefe schreibe oder Postkarten, um die Isolation, der die Leute im Knast unterliegen, zu brechen, um ihnen zu zeigen, dass die Außenwelt sie nicht vergessen hat, sondern an sie denkt und eben sie auch unterstützt in ihrem Kampf innerhalb des Knastes.
Und ein Zeichen von Solidarität ist beispielsweise auch die Anti-Knast-Demo zur JVA Chemnitz. Im Nachhinein hat Sani einige Worte dazu verloren, die ich euch vorlesen möchte. Als erstes möchte ich sagen, danke. Ihr seid spitze. Einfach unglaublich. Jeder einzelne von euch, der gestern hier vor den Mauern für uns da war. In den vergangenen Jahren war es so, dass ich euch sehen konnte. In diesem Jahr leider nicht. Was aber nicht schlimm ist, denn ich habe euch dennoch gehört. Und ich fand's mega, dass ihr es durchgesetzt bekommen habt, dass es direkt vor dem Eingang zur Hölle stattfinden konnte. Von 15 bis 16 Uhr sind hier am Wochenende viele auf Hofgang und haben sich unten getroffen, euch zugehört, euch gefeiert und drüber gesprochen. Und auch von Menschen wie Möck und Lea ein mega Danke. Sie werden dann auch noch ein paar Worte dazu schreiben. Natürlich waren auch ein paar dabei, die es nicht so toll fanden, die es als Blödsinn abtun. Dies sind aber auch Menschen, die mich dafür anfeinden, für das, was ich hier tue. Was mir aber auch herzlich egal ist, ich werde dennoch und niemals damit aufhören. Und der Großteil von uns fand es einfach mal mega, dass ihr da wart. Und ich fand es gut und richtig, dass die Demo stattfand. Vielen von uns macht es Mut und spendet Zuversicht, dass wir doch nicht in allen Augen der Gesellschaft Menschen dritter Klasse sind. Weil wir in unserem Leben missgebaut haben und dafür weggesperrt wurden wie Tiere. In den Augen der Gesellschaft kommt man eben nur in Haft, wenn man ein Schwerverbrecher ist. Was totaler Blödsinn ist. Mittlerweile ist es so, dass man wegen den kleinsten Verfehlungen hier landen kann. Und seien es die Omas? Aktuell haben wir eine 78-jährige und eine 80-jährige alte Dame hier, die wegen Diebstahls einsitzen, weil die Rente nicht reicht. Menschen, die mit der Bahn, mit dem Bus etc. ohne Ticket gefahren sind, weil eben das Geld nicht reichte. Menschen, die aufgrund von Suchtproblematiken Diebstähle oder Einbrüche begingen, um ihre Sucht zu finanzieren. Oder Menschen wie ich, die Betrugsstraftaten begingen, zur Finanzierung ihrer Sucht. Eine Sucht ist eine anerkannte Krankheit, wofür du allerdings bestraft wirst. Menschen wie ihr spendet uns unheimlich viel Zuversicht, Kraft und Hoffnung, dass wir noch nicht in allen Augen der Gesellschaft aufgegeben wurden. Wir, auch wenn wir Mist gebaut haben, etwas wert sind. Ich hatte Gänsehaut und Tränen in den Augen, wie all die Jahre zuvor. Und vielen von hier erging es so. Einen herzlichen Dank von euch hinter den Mauern und an die Menschen vor den Mauern, die uns nicht aufgegeben haben. An euch. Diesen Dankestext und weitere Texte von Sunny könnt ihr im Netz finden unter Freiheitskomitee 4 Sunny W. blackblocks.org. Wir werden die Seite auch unter den Quellen unserer Sendung verlinken.
Помнишь, сидели с тобой на развалинах, мечтали мы, как однажды поднимем над городом черные флаги. От копов не убегая, рисовать станем, на стенах свободу снимем, цепи и робы. Помнишь, мечтали, что до самого гроба пронесем этот образ в душе, наплевав на клише и законы. Мы спасем эту чертову землю, пусть нас немного, обесточим свой страх и сорвем погоны с мундиров. Провозгласим мир во всем мире, расплавив все пушки и мины, вырвем себя из стены, из надоевшего быта, украдем назад свои жизни.
So, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ihr habt in der letzten Stunde viele Eindrücke vom Thema Frauenknast bekommen, sei es von der Geschichte, von den Lebensumständen der Frauen und warum sie inhaftiert sind, dem Umgang mit Familienrollen und auch dem Thema, wie wir mit Menschen, die eingesperrt sind, solidarisch sein können. Was dem vielleicht noch hinzuzufügen ist, ist, dass ein einfaches Mittel, die Mauern zu durchbrechen, auch das Briefeschreiben ist. Also Menschen, die hinter Gitter sitzen, anzuschreiben, ihre Geschichten zu hören, sich mit ihnen auszutauschen, gemeinsame Gedanken zu entwickeln, sie teilhaben zu lassen an dem Leben draußen, vielleicht auch ein gemeinsames Projekt zu starten, über Zeitungsartikel zu diskutieren. All das sind Möglichkeiten, Leuten zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind und eben auch selber mitzubekommen, dass sie nicht nur Betroffene oder Opfer sind, sondern auch eigenständig handelnde Akteure, die großartige Dinge auf die Beine stellen können. Zum Abschluss wollen wir noch sagen, dass Menschen, die dagegen argumentieren, andere einzusperren, die gegen Gefängnis argumentieren, oft in die Position gebracht werden, zu weit zu gehen, zu radikal zu sein. Aber wir denken, dass Menschen hinter Gittern zu erniedrigen, auszubeuten, Gewalt auszusetzen, dass das eigentliche Zu-Weit-Gehen ist, dass das eine Art ist, mit Konflikten und mit Problemen in unserer Gesellschaft umzugehen, die in keinster Weise lösungsorientiert ist oder zu mehr Sicherheit und zu mehr Gemeinwohl führt. Im Gegenteil, die eigentlich noch zu noch mehr Gewalt und zu noch mehr Verletzungen und Ausbeutung führt. Also wir denken, dass die Errichtung und nicht das Abschaffen von Gefängnissen das eigentliche Problem ist. Und gerade wenn wir uns mit dem Thema Frauenknast beschäftigen, wenn wir in die Geschichte gucken, wie Widerstand von Frauen auch immer wieder durch repressive Politik, durch das Einschränken von weiblicher Autonomie, durch den Angriff auf weibliche Körper und weibliche Reproduktionskraft gesteckt wurde, wird auch ganz deutlich, welchen Zweck Knast in unserer Gesellschaft erfüllt, nämlich eine Verwaltung von sozialen Problemen, ein Wegsperren von Armut und eben auch ein Brechen von Dissens und Widerstand. Und so ist es eigentlich auch gar nicht verwunderlich, dass viele Diskriminierungsformen auch irgendwann mal durch Gesetze entstanden, weil eben bestimmte Gruppen von Menschen diskriminiert werden und illegalisiert werden und ihnen weniger Rechte gegeben werden als anderen. Und um damit umzugehen, denken wir, es ist ein ganz wichtiger Beitrag, über Knast zu sprechen, Knast zu entmystifizieren und eben auch die Stigmata abzubauen, die Menschen erleben müssen, die eine Knasterfahrung hatten. Und ja, nicht nur in der eigenen Filterblase, sondern auch mal mit Verwandten, die da vielleicht eine ganz andere Meinung drüber haben, sich über das Thema auszutauschen und ja, im eigenen Leben vielleicht auch ein Augenmerk darauf zu legen, öfter mal Mitmenschen nicht zu bestrafen, sondern die Logik des Abstrafens auch mal abzulegen und sich alternative Konzepte dafür zu überlegen. Und was natürlich ganz wichtig ist, trotzdem diese Repression, trotzdem dieser Knast in unserer Gesellschaft existiert, trotzdem widerständig und rebellisch zu sein und sich in seinem Denken und Handeln davon nicht einschränken zu lassen. Und ich glaube, da können wir jetzt auch am 8. März in den Sendungen vom Freien Radio aus Chemnitz, vom Radio T, die viel sich nochmal mit Sunny, der Inhaftierten aus Chemnitz, beschäftigen lernen, die einfach in diesem repressiven System total widerständig ist und immer wieder für ihre Rechte kämpft und uns da einfach auch total inspirieren kann mit ihrer Kraft. Und wenn wir uns die Bilder anschauen und sehen, wie viele Menschen sich da vor diesem Knast versammelt haben, vor diesen grauen Mauern demonstriert haben, dann kann uns das auch Kraft und Mut geben, weiter uns mit diesem Thema zu beschäftigen und die Menschen hinter Gittern nicht zu vergessen.